SRF 1.
SRF 1. Buchzeichen.
Eigentlich war sie ihrer Zeit weit, weit voraus. Die Mimi.
Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett.
Ja, früher hat man jemanden, der am liebsten Krimis liest, vielleicht noch belächelt. Jetzt definitiv nicht mehr. Und darum steht unsere heutige Literaturstunde ganz im Zeichen von dieser Gattung, die so Stars und Legenden hervorgebracht hat, wie Agatha Christie oder Raymond Chandler, Donna Leon oder Jussi Adler-Olsen. Oder packende Szenen wie die da.
Die fünf Finger einer männlichen Hand schoben sich einer nach dem anderen um den Türrahmen herum, begannen nach dem Lichtschalter zu tasten und knipsten, nachdem sie ihn gefunden hatten, das Licht wieder aus.
Ich sterbe. Helfen Sie mir.
Die Szenerie ist ein bisschen unterbelichtet, oder?
Heilige Jungfrau Maria, Mutter Gottes, was tun?
Machen Sie sich keine Sorgen, ich bin gleich bei Ihnen.
Detective Barron, was gibt's?
Ich habe gesehen, wie das Opfer starb.
Sie haben zu viele Krimis gelesen.
Ich habe den Mörder gesehen.
Falsch, alles falsch.
Was ist schiefgelaufen?
Es sollte kein Blut zu sehen sein.
Oh ja, es ist spannend angesagt. Bei unserem heutigen Rundgang tut SRF Literaturredaktion hinter jeder knarrenden Tür erwartet uns ein Krimi-Fan mit seinem oder ihrem Lieblingskrimi. Vom psychologisch abgründigen Thriller über einen guten alten Detektivroman bis zum modernen Milieu-Krimi. Viel Vergnügen und Hühnerhaut wünschen wir Ihnen. Redaktion Britta Spichiger, am Mikrofon Mike Lamar.
You start to freeze.
thousand years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Michael Jacksons sein Thriller zum Auftakt von unserer Literaturstunde Buchzeichen.
SRF Radio Krimi.
Ja, SRF 1 steht den ganzen Monat durch, ganz im Zeichen vom Verbrechen. Jeden Montagnachmittag gibt es einen brandneuen SRF Radio Krimi aus unserer Hörspielküche. Die letzte Woche hat jeden Nachmittag der Inspector Crazy von Scotland Yard kürzest Fall gelöst und heute haben wir Ihnen kriminelle Lesetipps für jeden Geschmack. Die Britta Spichiger aus unserer Literaturredaktion hat einen Rundgang gemacht durch die Büros von den Kolleginnen und Kollegen, die besonders gerne Krimis lesen, um sie nach ihren persönlichen Lieblingen zu befragen. Als erstes hat sie bei der Lucia Stettler angeklopft.
Hallo Lucia, was liest du gerade?
«Good as Gun», ein Debüt von einer Amerikanerin, der Amy Gentry. Ein typischer Psychothriller nach der Art, wie ich ihn eben gerne habe. Unheimlich, subtil, gruselig, überraschend und süffig geschrieben in einer Sprache, die eben auch lesbar ist.
Wenn man jetzt hier das Cover anschaut und natürlich auch der Titel selber «Good as Gone», das erinnert einem ja sehr an den Weltbestseller vor ein paar Jahren «Gone Girl». Also das ist sicher kein Zufall.
Nein, sicher nicht. Und ich denke, dass natürlich der Verlag auch an diesen Welterfolg von diesem anderen Buch anknüpfen. Darum hat man sicher auch den Titel lassen, den Originaltitel «Good as Gone», was ja so viel heisst wie «So gut wie gegangen». Und es geht tatsächlich auch hier um eine Frau, die spurlos verschwindet. In diesem Fall ist sie zwar noch ein Mädchen, Julie. Mit 13 ist sie vor 8 Jahren mitten in der Nacht entführt worden, aus dem Elternhaus raus. Und seitdem lebt die ganze Familie, wie man sich ja das kann vorstellen kann, in einem Ausnahmezustand. Sie haben alle Hebel in Gang gesetzt, für die Tochter wieder zu finden, aber ohne Erfolg.
Das ist ja wirklich der Albtraum von allen Eltern, ein Kind so zu verlieren. Taucht sie dann irgendwann wieder auf, die Julie?
Ja, das ist jetzt eben die Frage. Es taucht eines Tages eine Frau auf, steht auf der Terrasse, wortwörtlich beschreibt das die Autorin in diesem Buch so. Sie hat eine verschlissene Jeans an mit Löchern an den Knien, ein T-Shirt. Sie öffnet den Mund, will etwas sagen und mein Blick fällt auf ihre bloßen Füße. Sie kommt mir irgendwie bekannt vor, aber mir ist, als sei mein Körper völlig mit der Umgebung verschmolzen, mein Hirn so neu verkabelt, dass es blind tastenden Händen gleicht und meine Sinneseindrücke vergeblich nach Anschluss suchen. Haare, Augen, jung, barfuß. Ihre Augen weiten sich und die Farbe weicht aus ihrem Gesicht.
Und ist das Julie?
Ja, wir haben jetzt gerade die Mutter gehört, die das beobachtet. Und sie hat Zweifel. Und es ist dann eigentlich ja, der Kern von dieser ganzen Geschichte. Ist es Julie oder ist sie es nicht? Und das macht natürlich auch die Spannung aus für uns als Leserinnen und als Leser, weil wir irgendwie auch ständig hin und her schwanken. Julie Pope natürlich, sie sieht's, aber...
Und sie ist ja auch 8 Jahre später.
Ja gut, sie ist 8 Jahre später, aber man denkt doch, man würde 8 Jahre später sein Kind noch wieder erkennen. Aber gleichzeitig hat man sie auch noch nie so erlebt, also es bleibt Spekulation.
Was gefällt dir denn besonders an dieser Geschichte?
Ja, es ist ja eigentlich eine einfache Geschichte. Eine kommt zurück, das passiert ganz am Anfang, und sagt, ich bin Julie, eure Tochter, die ihr so lange gesucht habt. Und die Mutter, die anderen von der Familie, die akzeptieren, so glauben sie, dass Julie sie, aber die Mutter hat einfach Zweifel. Und das ist eben auch sehr raffiniert gebaut. Wir lesen die Kapitel abwechselnd aus der Sicht von der Mutter und aus der Sicht von der Julie. Und Julie, die Kapitel, die blenden immer wieder zurück, was passiert ist in der Zwischenzeit. Aber wir wissen es auch nicht, ob sie wirklich Julie ist. Und das tut dem auch noch so ein bisschen beschäftigen, dass die Mutter gar nicht recht Freude hat. Sie geniert sich dann auch immer wieder ein bisschen, weil eigentlich erwartet sie alle, dass sie da jubelt und so weiter. Also das ist sehr subtil gemacht. Und nachher gefällt mir natürlich halt auch, was mir generell an den Psychothriller gefällt. Das ist eben so das Abgründige, das subtil Horrormäßige. Also ich habe nicht gerne, wenn es richtig gewalttätig zugeht, aber so ein bisschen das Subtile, das finde ich gut. Dann kommt natürlich auch immer der Verrat vor. Täuschung ist auch so ein typisches Element. Und man ahnt meistens in den Psychothriller, dass hinter der Fassade einer heilen Familie eben noch ganz eine andere Wahrheit steckt und man im Grunde genommen auch den Nächsten nie richtig trauen kann.
Das ist ja das, was einem so ein gruselt dabei, dass man nie weiss, ob das auch stimmt, was man tatsächlich sieht und, genau. und hört. Du hast schon noch ein anderes Buch vor dir. Was ist denn das hier, «Die Frau in Weiss»?
Ja, «Die Frau in Weiss» ist eigentlich ganz etwas anderes als «Jetzt Gutes Gun», obwohl es zum gleichen Genre gehört. Es spielt im viktorianischen England und gilt eigentlich als der erste Klassiker von diesem Genre. Das heisst, Wilkie Collins, der Autor, hat eigentlich den Psychothriller erfunden, und zwar genau mit dem Roman.
Und «Die Frau in Weiss», ist das ein Geist? Das ist so die Assoziation, die man hat.
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Es ist eine Frau, die immer mit einem weissen Kleid auftaucht und sehr rätselhaft ist, aber sie ist schon aus Fleisch und Blut. Aber es würde jetzt zu weit führen, weil der Roman, du siehst es ja, hat über 600 Seiten.
Können wir nicht so schnell
Aber es hat auch die Elemente, wo man nicht recht weiss, ist es jetzt real oder ist es ein Geist? Gibt es zwei von dieser gleichen Sorte oder nur eine? Also es ist so richtig ein wunderbarer, gruseliger Schmöcker. Wie gesagt, eben aus dem Viktorian in England, wo noch Pferdekutsche rumfahren und Herren wie ein Zylinder und so weiter. Viel dunkle Geheimnisse, viel Intrigen und grosse Gefühle von Menschen, die nicht zusammenkommen. Erst am Schluss, endlich. Der Psychothriller, du siehst, das gibt es als Taschenbuch. Ich kann wie gesagt, wärmstens empfehlen, vor allem auch, wer Freude hat so an düsteren Moorlandschaften, an vernebelten Friedhöfen und an alten Schlössern. Der oder die kommt hier voll auf die Rechnung.
Lucia Stettler, Liebhaberin von psychologisch abgründigen Thrillers und Krimis, empfiehlt «Good as Gone» von der Amy Gentry und «Die Frau in Weiss» vom Wilkie Collins. Die nächste Station auf der Britta Spichiger, ihrem Mord- und Totschlag-Rundgang, ist das Büro von der Esther Schneider, die besonders gerne Whodunit-Geschichten liest. Also Detektivroman nach bewährter Manier zum Miträtseln. Aber ein moderner Twist muss dann schon sein. Gerade als nächstes hier im Buchzeichen. You know I'll beg, steal or borrow.
What I've been looking for, now it's very clear to me, we should be together. You make me feel I could reach for the impossible, and knowing how much you care, I'll be there. Love.
Es tönt ja so harmlos. Da im SRF 1 Buchzeichen unternehmen wir miteinander bis am 3 einen Spaziergang durch die Literaturredaktion. Dabei liegen links und rechts Leichen, wenn sie dort in einem Gebüsch versteckt sind. Und manchmal steht uns der Täter oder die Täterin mitten im Weg. Anlässlich vom SRF-Krimi-Monat fragen mir besonders Krimi-affine Redaktorinnen und Redaktoren, welche Krimis sie uns empfehlen können. Die Britta Spichiger ist auch bei der Esther Schneider, der Leiterin der SRF-Literaturredaktion, vorbei. Und sie hat es nicht gern allzu blutig und brutal.
Hallo Esther, ich sehe, du bist gerade in ein Buch vertieft. In deinem Büro weiss ich, wo die Weltliteratur steht. Mhm. Aber hast du auch ein Krimi-Regal?
Ja, klar, das habe ich. Hier unten links, musst du dich ein bisschen bücken,
ein bisschen
sind
versteckt.
Etwa 30 Krimi.
Mhm. Das nimmt mich Wunder. Sie auch, ja, das sind zum Teil so ein bisschen düstere Cover. Nehmen wir hier mal zwei raus. Das eine ist Fred Vargas, «Fliehe weit und schnell». Und das andere Benjamin Black, die Blonde mit den schwarzen Augen. So ein bisschen das Cover, das so ein bisschen an Film Noir erinnert. Haben die etwas Gemeinsames? Was sind das für Krimis?
Sie haben schon etwas Gemeinsames. Sind alles sogenannte Whodunit-Krimi, also wer hat es gemacht, oder sogenannte Wer ist der Täter-Krimi. Also meistens steht ja Mord am Anfang, und dann gibt es einen Kommissar oder eine Kommissarin oder einen Detektiv, der dann den Fall löst. Und die Leser rätseln mit. Und besonders spannend ist es natürlich, wenn man auf eine falsche Fährte gelockt wird. Was ich gar nicht gerne habe, und das findet man da bei mir auch fast nicht, sind also Thriller mit sehr viel Gewalt.
Mhm, das habe ich auch nicht gerne. Aber wenn ich dich jetzt also richtig verstehe, dann stehst du vor allem auf so ein bisschen altmodische und nostalgische Krimis.
Ja, vielleicht schon, aber nicht nur. Also ich habe zwar gerne Klassiker wie zum Beispiel Agatha Christie oder Sherlock Holmes, aber es gibt eben auch neue Krimi, die sich an dem Genre von der Whodunit-Krimi orientieren. Und mir gefällt es dann besonders, wenn die neuen Whodunit-Krimi ironisch gesprochen sind oder mit den Klischees spielen. Das ist das eine. Mhm. Und zum anderen, wenn es kommt natürlich auch auf die Figur drauf an, vom Ermittler oder der Ermittlerin, die den Fall löst. Ich persönlich habe am liebsten Sättige mit schrägen oder skurrilen Kommissaren oder Detektiven. Und das ist jetzt bei all diesen beiden Krimis auch der Fall.
Was meinst du genau mit schräg oder skurril?
Also zum Beispiel bei dem Krimi von der Fred Vargas, das ist eine Krimi-Autorin.
«Fliehe weit und schnell».
Genau, «Fliehe weit und schnell». Das ist die bekannteste Krimi-Autorin in Frankreich. Und der Krimi, der spielt in Paris. Und was mir da besonders gefällt, ist der ermittelnde Kommissar Adamsberg. Der wirkt immer so leicht vertrottelt, aber er hat ganz unkonventionelle Methoden und ist wahnsinnig schlau. Also eben, er löst jeden Fall. Und beim zweiten, da die Blonde mit den schwarzen Augen, das ist eine Parodie, eine witzige Parodie auf den Raymond Chandler, seine Krimi mit dem berühmten Privatdetektiv Philip Marlowe. Mhm. Und da, ja, da treten schlagfertige Frauen in High Heels auf und den Marlowe kennt man ja als rauchenden, whisky-trinkenden Detektiv.
Man fühlt sich vielleicht, also mir geht es jetzt so, wenn ich das Cover anschaue, fühle ich mich auch ein bisschen erinnert an Film Noir, wo eben die Geschichten von Raymond Chandler sind ja auch verfilmt worden.
Genau, zum Beispiel mit Humphrey Bogart. Genau, mit Humphrey Bogart. Ja,
und
genau.
Man sieht, das ist sicher ein bisschen an das angelehnt. Welche von diesen zwei Krimis würdest du uns jetzt zum Lesen empfehlen?
Tja, das ist jetzt noch schwer zu entscheiden. Es sind beide wirklich gut. Also, tja, vielleicht die Blonde mit den schwarzen Augen, einfach wegen dem Titel.
Mhm. Und wieso?
Das ist jetzt eben so eine Neuinterpretation von einem Krimi-Klassiker. Der renommierte Schriftsteller John Banville schreibt unter dem Pseudonym Benjamin Black seit Jahren Krimi. Und vor kurzem hat er eben den angeschrieben, und zwar mit der berühmten Krimi-Figur vom amerikanischen Autor Raymond Chandler, Philip Marlowe. Berühmt ist ja die Figur von dem Detektiv in der Chandler-Krimi, weil er so cool und so schlagfertig ist, so ein Zyniker ist. Und der Benjamin Black hat jetzt also den Philip Marlowe wieder aufleben lassen. Und es ist eine witzige Parodie aufs Original. Und der Ton ist ähnlich, nur die Frauen tragen zwar immer noch enge Röcke und hohe Schuhe, aber sie sind ziemlich smart und ausgekocht und tricksen den Philip Marlowe ziemlich oft aus. Und der Marlowe ist vielleicht ein bisschen softer als das Original, aber immer noch sehr schlagfertig. Und es ist wirklich einfach vor allem der Witz und der Ton und Dialog, die da innen charmant sind.
Du hast am Anfang gesagt, du hättest nicht gerne zu viel Gewalt, aber jetzt in diesem Krimi zum Beispiel gibt es schon Tote, oder?
Ja, ja, klar, das gehört dazu, aber die Toten sind in diesem Krimi nicht immer so tot, wie es scheint.
Kannst du uns etwas vorlesen daraus?
Ja, ich muss schnell eine Stelle suchen. Da, das ist ziemlich am Anfang, wo der Philipp Marlow so gelangweilt in seinem Detektivbüro sitzt, keine Aufträge hat und dann läutet es und dann kommt jemand. Ein Summen verkündete, dass die Außentür geöffnet worden war und ich hörte, wie eine Frau durch das Wartezimmer ging und vor meinem Büro kurz zögerte. Das Klackern von hohen Absätzen auf einem Holzboden löst jedes Mal etwas in mir aus. Ich wollte sie gerade mit meiner speziell tiefen »Sie können mir vertrauen, ich bin Detektiv« Stimme hereinbitten, als sie ohne zu klopfen einfach eintrat.
Esther Schneider, Leiterin der SRF Literaturredaktion, schwärmt also für Krimis nach alter Manier, aber in neuer Form. Sie empfiehlt «Die Blonde mit den schwarzen Augen» von Benjamin Black und «Fliehe weit und schnell» von Fred Vargas. Oh ja, Fred ist effektive Frau und heisst mit vollem Namen Friederike. Zu allen Büchern in dieser Sendung findet sie detailliert weitere Angaben auf srf1.ch bei Sendungen von A wie Arsen bis Z wie Zyankali und Buchzeichen. Und gerade nach dem Eric Clapton lernen wir grossartige Mundart-Krimis kennen, dank unserem Mundart-Expert Markus Gasser. SRF Verkehrsinfo von 14.29 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. Ab Amsteg ca. 4 km Stau und rund 45 Minuten Wartezeit. Die Autobahneinfahrt Göschnen ist gesperrt. Im Berner Oberland auf der A8 Richtung Interlaken zwischen der Verzweigung Lattigen und Spiez Verkehrsbehinderung nach einem Unfall auf der linken Spur und in der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Wiel und Utzwil stockender Verkehr nach einem Unfall.
Stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now.
Uff. Zum Glück findet das Verbrechen nur außerhalb der Schweiz statt und nicht in unserem kleinen, sicheren Land. Könnte man fast beinen nach der bisherigen Etappe von unserem Krimi-Rundgang im Buchzeichen da auf SRF 1. England, die USA und auch Frankreich sind bis jetzt die mörderischen Schauplätze gewesen. Der Britta Spichiger, ihren Besuch bei unserem Mundart-Redakteur Markus Gasser aber beweist, auch bei uns hat das Böse seinen Platz.
Hallo Markus, in was für ein Buch bist du gerade vertieft?
Hallo Britta, ich lese eigentlich immer gerade mehrere Bücher gleichzeitig. Aber jetzt bei der Mundart Krimi, da lese ich gerade den neuesten Band von Viktor Schobinger, seinen zürichdeutschen Krimi. Die mit dem Polizeileutnant Heiri Aeschme. Das ist schon der 28. Fall, den der Heiri Aeschme lösen muss. Also schon der 28. von diesen Krimi. Der Tod ist schneller als der Aeschme, heisst der. Und es geht dort um Jugendliche, die einander zusammenschlagen und um einen hohen Stadtpolitiker in Zürich, der seinen Sohn will schützen will, weil der eben gewalttätig geworden ist. Spannende Geschichte. Aber meine eigentliche Entdeckung im Moment ist ein Mundart-Krimi, den ich gerade gelesen habe. Und der heisst «Schräge Geschäfte» und kommt von einem Solothurner-Autor namens Franz Kohler.
Um was geht es denn in diesen «Schrägen Geschäften»?
Es geht um einen Privatdetektiv, Georges Kaufmann aus Solothurn. Der übernimmt den Auftrag von einer Frau Schreiber, deren ihren Mann zu finden. Und dieser Auftrag führt ihn dann auf Ghana, wo er zumindest die illegale Goldgeschäfte und kriminelle Machenschaften reingerotet, so bis in die höchsten Regierungskreise hineinzieht. Das.
Was ist es denn, was dir jetzt persönlich an dieser Geschichte gefällt?
Ja, es ist offensichtlich, dass der Autor Ghana selber könnt, gut könnt. So genau beschreibt er die ganzen Verhältnisse. Und das macht den Krimi nicht nur spannend wegen der Geschichte, sondern eben auch kulturell interessant. Da prallen Welten aufeinander. Der brave Detektiv, der dort auf das organisierte Verbrechen trifft, in einem Staat, wo Korruption Alltag ist. Das ist eine grosse Fallhöhe. Das ist spannend.
Kannst du einen kurzen Ausschnitt daraus vorlesen?
Jawohl, ich habe etwas ausgewählt. Eine Passage zu Ghana, wo der Georges und sein Freund Fabian, der mit gereist ist, zu einem höheren Beamten zu Accra gehen, das ist die Hauptstadt von Ghana, zum Dämti, weil sie von dem hoffen zu erfahren, wo das die zwei Männer, die sie suchen, wo die sind. «Come in, please.» Das Büro war dunkel, gewesen, angenehm klimatisiert. Der Dämti ist hinter einem massiven, schweren Pult gehockt. Dunkle Kleidung, Krawatte, Face, mit einem Doppelkinn, Glatze, Brille. «May I present to you Uncle George?» «I am Uncle Fabian», hat der Fabians Gespräch eröffnet. «Do you mind if we sit down?» «What can I do for you?» Und nach einem kurzen Zögern. «Uncle Fabian and Uncle George?» «We are looking for two friends. They are called Alain Schreiber and Jakob Hurni. I'm sure you can tell us where to find them.» Der Dämte hat die Schulter gezuckt und beide Handflächen aufgetan. «I'm very sorry, Uncle Fabian. I don't know these people at all. I'm sorry, but I can't help you.» «That is very disappointing for us indeed. I was pretty sure you know them well.» So wie der Ausschnitt. Und dann packt der Fabian Dokumente aus, die belegen, dass der Dämte kriminell ist. Und mit diesen Dokumenten können sie ihn dann auch erpressen.
Ja, mit dieser Szene hat man es gehört. Da ist man wirklich gerade mit drin in dieser Situation. Wieso empfiehlst du denn Krimi aus dem Publikum?
Also eben, man kann ihn leider noch nicht kaufen, er ist noch nicht gedruckt. Aber nächsten Donnerstag zu oben bringen wir ihn immerhin in der Mundartsendung Schnabelweit.
Da hört man ein bisschen mehr draus.
Da hört man ein bisschen mehr draus und ein Interview mit dem Autor. Mir gefällt besonders, wie der Franz Kohler mit der Sprache umgeht. Nicht nur wegen dem farbigen Solothurnerdeutsch, den er schreibt, sondern, wir haben das gehört in diesem Ausschnitt, es ist ganz selbstverständlich ein mehrsprachiger Krimi zu Ghana. Redet man Englisch, also schreibt der Franz Kohler ganze Dialoge auf Englisch, ohne dass das übersetzt wird. Und das finde ich eigentlich sehr mutig. Und eigentlich ist ja genau so die Welt heute. Sie ist einfach mehrsprachig und das bildet er ab.
Kommen wir aber jetzt gleich noch einen Moment zurück auf die Schweiz. Gibt es eigentlich einen Haufen Mundart-Krimis? Wir haben jetzt ein Beispiel gehört von Solothurn, aber ich nehme an, es gibt solche aus allen Regionen der Schweiz.
Also es gibt es schon immer wieder, aber ich kann jetzt nicht sagen, es gibt ganze Haufen. Aber sind wir ein paar in den Sinn gekommen, der Dorfkrimi «Tschüss zusammen» vom Berner Autor Achim Parter, also Bern. Und eigentlich «Der Goli bin ich» von Pedro Lenz, der grosse Roman. Das ist eigentlich auch eine Art Krimi, wenn man so will. Und dann haben wir noch den Churer Autor aus dem Bündnerland, der Hans-Peter Gansner. Der schreibt seit Jahren jedes Jahr ein Bündner Alpen-Krimi für die Schnabelweit auf Bündnerdeutsch. Die werden dann vielleicht auch noch mal publiziert. Aber der Mundart-Krimi-König ist für mich wirklich der Zürcher Viktor Schobinger, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe, mit seinen bis jetzt 28 Aschmann-Krimis. Und die kann man übrigens kaufen. Die sind bei ihm im Schobinger Verlag erschienen.
Und das scheint ja eben sehr aktiver Detektiv zu sein, wenn er schon 28 Fälle gelöst hat. Die Mundart-Krimis von Viktor Schobinger sind ja gleichzeitig eigentlich auch Regio-Krimis, oder? Also sie spielen an einem realen Ort, in diesem Fall in Zürich. Und jeder Ortskundig weiß genau, um welche Ecke es geht. Gefallen dir denn auch Regio-Krimis?
Ja, die gefallen mir schon. Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu denen. Literarisch sind sie nämlich nicht immer über alle Zweifel erhaben. Manchmal sind es ein simple Geschichten, die erzählt werden. Oder sie werden eben nicht so besonders gut erzählt. Aber eben, wie du schon gesagt hast, ihr grosser Vorteil ist, sie spielen an Schauplätzen, wo man als Lesende, als Einheimische ganz genau kennt. Mhm. Und darum sind Regio-Krimis oder Lokalkrimis, wie man noch sagt, unterdessen zu einem riesigen Markt geworden. Es gibt vom Emmidal-Krimi über den Alpsteig-Krimi, über den Basel-Krimi bis zum Ostfriesen-Krimi eigentlich alles.
Sehr eine grosse Palette. Kannst du uns denn auch eine Leseempfehlung abgeben zu diesen Regio-Krimis?
Ja, mit uns bei den aktuellen Büchern der Michael Thöria, Schweizer, interessant. Sein letztes Krimi heisst Wetterschmöcker. Also das ist nicht Mundart, sondern Hochdeutsch. Also Regio-Krimi heisst nicht Mundart-Krimi, oder? Und der spielt in Zürich, in Zug und im Murtatal. Und dann ist mir noch eingefallen, man darf nicht vergessen, Regio-Krimis gibt es ja eigentlich schon lange. Zum Beispiel die Wachtmeister Studer-Krimi von Friedrich Klauser oder auch Friedrich Dürrematz seine grossartige Anti-Krimi, Der Richter und sein Henker und Das Versprechen. Bei diesen beiden Autoren spielt das Schweizerische und das Regionale immer ohne grosse Rolle. Und diese Klassiker, finde ich, die sind heute noch absolut lesenswert.
Ja, eigentlich naheliegend. Am SRF Mundart-Redakteur Markus Gasser, seine Lieblingskrimis sind auf Mundart und regional verankert. Zum Beispiel «Der Tod ist schneller als der Aschme» von Viktor Schobinger. Ich kann Ihnen die ganze Aschme-Reihe aus eigener Erfahrung ebenfalls wärmstens empfehlen. Unglaublich, wie schnell und doch tiefgründig der Schobinger schreibt. Als nächstes werden wir tief in ein verbrecherisches Milieu hineingezogen, auf Empfehlung von der Annette König.
Wir waren zwei Direktive, die Hüte tief im Gesicht, alle Straßen endlos, Balkan gab's für uns doch nicht. Du und ich, das war einfach unschlagbar, ein Paar wie Blitz und Donner und immer nur auf brennend heißer Spur. Freunde für die Ewigkeit, es war doch klar. Haben die Wolken nicht gesehen am Horizont, bis es dunkel war. Und dann war's passiert, hab es nicht kapiert, ging alles viel zu schnell. Doch zwei wie wir, die dürfen sich nie verlieren.
Hinterm Horizont geht's weiter, ein neuer Tag. Hinterm Horizont immer.
SRF 1 mit dem Udo Lindenberg und mit dem Ort, wo der Horizont vor allem aus der Autoschlange vor einem besteht. SRF Verkehrsinfo von 14.44 Uhr im Tessin ist die A2 Richtung Chiasso zwischen Rivera und Lugano Nord. Dort ist der Dosso di Taverne-Tunnel wegen eines Unfalls gesperrt. Krimis sind heute Trumpf im SRF 1 Buchzeichen. An diesem Wochentag, wo es meistens mörderisch zu und her geht am Abend dann. Ja, der Sonntagabend-Fernsehkrimi-Tatort spielt nicht selten in einem bestimmten Milieu. Drogen, Mafia, Menschen oder Waffenhändler oder vielleicht auch mal im Fußballmilieu. Sogenannte Milieu-Krimis gibt es auch in der Literatur. Die Britta Spichiger hat bei ihrem Rundgang durch unsere Literaturredaktion mit der Annette König über das Literaturgenre geredet.
Hallo Annette, ich sehe, du bist am Lesen, sitzt am Pult. Wo lesest du eigentlich am liebsten?
Also ich muss lesen in allen Lebenslagen, im Zug, beim Kochen. Aber am liebsten sitze ich im Bett zum Lesen, ja.
Schlafst du nicht ein?
Doch, ich habe immer ein bisschen zu kämpfen dagegen, aber dort kann ich mich wirklich konzentrieren und auch mal ein bisschen Kampf lesen, wenn ich ein Buch durchlesen muss.
Du bist ja aber grosse Krimi-Liebhaberin und wenn es um Krimis geht, dann hast du besonders gerne Milieu-Krimis. Wieso?
Ja, und das ist eigentlich, weil in Milieu-Krimis entdeckt man immer Welten, die man so nicht kennt. Und da gefällt mir der Einblick in komplett fremde Parallelwelten, die eben doch existieren. Und dann sind oftmals die Krimi eben auch so, dass sie keine heile Welt abbildet, sondern eben eine Welt so, wie sie ist, mit Gut und Böse. Und das Böse wird dann nicht einfach besiegt, das bleibt so weiter. Mhm. Und was auch noch dazu kommt, die Helden in diesen Milieu-Krimis sind sehr oft eben nicht typische Helden, die über alles obsiegen, sondern solche, die mit Wunden und Narben aus diesen Geschichten rausgehen.
Und so eine Geschichte ist vielleicht auch gerade das Buch, das du jetzt hier voran hast. Petra Ivanov gesehen, ein Buch mit dem Titel «Erster Funke».
Ja, das ist der 8. Krimi aus einer Serie, die Flint Cavalli heisst. Und zwar ist das so ein Ermittlungsduo. Regina Flint ist eine Staatsanwältin und Bruno Cavalli ist ein Kriminalpolizist. Und zwischen denen knistert es immer ein bisschen. Und der erste Funke geht jetzt zurück in die Vergangenheit und zeigt auf, wie die sich zum ersten Mal begegnet sind.
Um was geht es denn genau?
Es ist ein Krimi, der im Mafia-Milieu spielt. Und zwar bekommen zwei Banker mit der Mafia zu tun, die Daten geklaut haben von amerikanischen Bankkunden und jetzt die in Amerika verkaufen, um so sagen, Steuerhinterzieher aufzudecken. Und die Mafia bekommt von dem Wind und lässt die natürlich nicht wegspringen, sondern will an diese Daten ran. Und Bruno Cavalli, weil das Schweizer sind, die Bankdaten geklaut haben, sie ist natürlich jetzt auf dem Terrain in New York und hilft dem FBI zu ermitteln.
Kannst du uns gerade einen kurzen Ausschnitt daraus vorlesen?
Ja, es ist ein Ausschnitt, wo eigentlich der Cavalli zum ersten Mal mit der Mafia direkt konfrontiert wird, weil die Mafia ihn gepäckelt hat. Der Deckel des Kofferraums sprang auf. Hände packten Cavalli. Vor sich sah er riesigen Asphalt. Unkraut spross in den Spalten, Glasscherben glitzerten im Mondlicht. Ehe er sich orientieren konnte, wurde ihm ein Sack über den Kopf gestülpt. Der Stoff roch modrig und nach einer scharfen Chemikalie. Cavalli hustete, seine Schleimhäute schwollen an. Wollten sie ihn betäuben? Er versuchte, so flach wie möglich zu atmen. Sie würden ihn nicht ersticken lassen. Nicht, bevor sie ihre Informationen hatten. Statt gegen seine Entführer anzukämpfen, sackte er zusammen. Einer der Männer stöhnte, man ließ ihn los. Cavalli fiel auf die Knie. Er hörte, wie ein Springmesser aufklappte. Dann konnte er seine Beine wieder bewegen.
Ist man also wirklich gerade mit drin in der Action? Wieso empfiehlst du den Krimi aus dem Publikum?
Wie der Petra Ivanov weiss man einfach, was man hat. Also es ist immer ein Mix aus Beziehungsgeschichte, Milienstudie und Verfolgungsjagd. Man bekommt, gerade weil es eben eine Milienstudie auch ist, den Einblick in die Welt jetzt da von der Mafia. Und das macht die Bücher aus, das macht sie glaubwürdig und auch nachvollziehbar. Und was man muss wissen, ist, dass Petra Ivanov immer sehr, sehr gründlich recherchiert. Und das spürt man einfach in den Büchern an.
Was heisst denn das gründlich recherchieren? Also ich stelle mir das schwierig vor, zu recherchieren, wie die Mafia operiert. Wie macht sie das, Petra Ivanov?
Und das ganz genau mit der Mafia, das weiss ich nicht. Ich weiss einfach von anderen Krimi, dass sie so wie der Cavalli aus Terrain braucht, dass sie hin muss, etwas vor Ort sehen, so eine Gefängniszelle zu sehen, eine Polizeischaltzentrale, auch beispielsweise so ein Flughangar, wo sie da beschreibt, wo Szenen, Verfolgungsjagdszenen passiert. So recherchiert sie. Und sicher auch jetzt mit Datenhandel und wie die Mafia-Struktur funktioniert, da liest sie sich sicher ganz vieles an.
Der Annette König aus unserer Literaturredaktion gefallen also Milieukrimis am besten. Im Moment liest sie «Erster Funke» von der Schweizerin Petra Ivanov. Vielleicht haben sie es aber doch eher wie Lucia Stettler, die in der Anfangssendung psychologisch abgründige Thriller als Herz geleitet hat. Oder wie Esther Schneider mit ihren Krimis im alten Stil, wo es vor allem darum geht, die Schuldigen dank Cleverness zu überführen und hinter Gitter zu bringen. Oder sie fühlen sich von Mundart-Krimis angesprochen, die quasi vor unserer eigenen Haustür spielen, so wie der Markus Gasser sie schätzt. Auf alle Fälle findet sie die Buchtipps für jeden Geschmack auf srf1.ch, zusammengestellt von unserer Literaturredaktion. Aber für den Fall, dass Sie sich trotz allem noch nicht für ein bestimmtes Buch haben können entscheiden, werfen wir zum Schluss noch einen Blick in die aktuelle Krimi-Bestenliste, wo eine Fachjury jeden Monat die besten Krimis empfiehlt. Gerade als erstes auf SRF1. Sie hören das Buchzeichen heute anlässlich vom SRF Krimi April mit vielfältigen Krimi-Empfehlungen. Nachdem die Britta Spichiger bei diversen Kolleginnen und Kollegen entsprechende Tipps reingeholt hat, wollte ich sie noch fragen, was für Kriminalromane eigentlich sie speziell schätzt.
Ich habe Krimis gar nicht so gerne und kenne mich darum auch nicht so gut aus in diesem Genre. Gut gibt es darum die Krimi-Bestenliste, die jeden Monat von verschiedenen deutschen Medien, darunter zum Beispiel die Wochenzeitung «Die Zeit» und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, gemeinsam veröffentlicht wird. Eine 19-köpfige Fachjury, das sind also Literaturkritiker und Krimispezialisten, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum wählt eben jeden Monat die 10 besten Krimis aus. Unter dem Titel «Diese Krimis sollten Sie gelesen haben».
Eine gute Anlaufstelle also für alle unentschiedenen Sachen Mord und Totschlag. Schauen wir doch gerade mal auf die Krimi-Bestenliste vom März. Da sehe ich auf Platz 1 «Die lachenden Ungeheuer» vom Amerikaner Dennis Johnson.
Ja, da heisst es bei der Empfehlung, das grosse Spiel der Geheimdienste kennt keine Grenzen. Johnson macht sie auf. Irre. Es geht um zwei zwielichtige Männer, die in Zentralafrika im Dienst von westlichen Geheimdiensten stehen, aber vor allem eigene Interessen verfolgen. Es ist ein Agenten-Thriller, aber ohne Moral, wo eben niemand so genau weiss, wo er eigentlich hergehört. Das macht dort Spannung aus.
Apropos Spannung, beim Platz 2 hört man quasi ein Achtung raus, Winterwarnung, der Titel von Jerome Cherin, ebenfalls Amerikaner.
Ja, das ist der 12. Band von der Zitat «grössten Kriminalsaga Amerikas». In dieser Saga steht der Isaac Seidel im Mittelpunkt. Er ist ein ehemaliger New Yorker Polizist und jetzt eben in dieser neuesten Geschichte Präsident der USA. Er will die Armut abschaffen und kämpft gegen alle und alles, vor allem aber auch gegen Kapital und Gier. Das Buch ist übrigens noch während der Amtszeit von Barack Obama geschrieben worden und liest sich jetzt zu Trump-Zeiten, wenn ein Kritiker sagt, wie ein wundersames Märchen aus vergangenen Zeiten.
Wenn ich so die März-Krimi-Bestenlisten anschaue, dann fällt mir auf, die Titel, die tönen schon recht gefährlich. Platz 3, sein blutiges Projekt, der Graham McRae Burnett, ein schottischer Schriftsteller.
Ja, der Krimi ist sogar für einen Man Booker Prize nominiert gewesen, für den wichtigsten britischen Buchpreis. Es ist ein literarischer Psychokrimi, wo ein echtes Verbrechen zur Grundlage hat. Ein Dreifachmord im Schottland vom 19. Jahrhundert. Im Buch geht es aber weniger um das Verbrechen als um die Frage nach der Wahrheit und ob es tatsächlich nur eine einzige Wahrheit gibt. In der Krimi-Bestenliste heisst es zu «Sein blutiges Projekt», das Urteil fällen die Leser ergriffen von der nüchternen Schönheit des Textes.
Wir sind jetzt beim Anschauen von dieser Liste primär die doch recht blutigen Titel aufgefallen. Mit deinem literarischen Spürsinn fällt dir etwas speziell auf, wenn du die Krimi beste Liste anschaust?
Es ist vor allem die Vielfalt. Es ist für fast jeden Krimi-Geschmack etwas dabei. Von der individuellen Geschichte bis zum politischen Thriller gibt es wirklich alles.
Die Krimi-Beste-Liste, also gute Quelle für Krimi-Fans auf der Suche nach neuer Lektüre. Und wenn Sie lieber Krimis hören als lesen, dann haben wir Ihnen bis Ende Monat, wie gesagt, besonders viele brandneue Radio-Krimis. Mit der Lancierung vom SRF Radio-Krimi gibt unsere Hörspielredaktion im aktuellen Schweizer Krimi-Schaffen eine neue Plattform über diesen Monat raus. Im April gibt es da auf SRF 1 4 Hörspielpremiere. Eröffnet hat die Reihe «Keins Opfer» von Alfred Bodenheimer mit einem Zürcher Rabbiner, der zum Detektiv wird. Der erste Teil können Sie jederzeit nachlesen auf srf1.ch bei Hörspiel. Der zweite und letzte Teil gibt es dann morgen Nachmittag um 2. Soweit unser heutiges Buchzeichen mit lauter Krimis und Thriller. Redaktion Britta Spichiger. Nächste Woche stechen wir an dieser Stelle in See. Unter dem Motto «Abenteuerliche Segelreisen» stellen wir Ihnen beispielsweise den Roman «Herz auf Eis» von der Französin Isabelle Autissier vor. Ein junges Paar segelt um die Halbwelt, ankert bei einer unbewohnten Insel, wo auf einmal ein Sturm aufzieht und ihr Segelschiff und überhaupt alles über das Lebensnotwendige wegtreibt. Und so müssen die beiden um ihr nacktes Leben kämpfen. Gerade so spannend wie ein Krimi. Herz auf Eis. Nächsten Sonntag also auch wieder von 2 bis 3. Und jetzt dann gerade nach der Drüne der eigenwillige Berner Musiker Danu Wiesler und seine faszinierende Suche nach seiner Bestimmung im Leben.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping up.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.